Deutschlandfunk. DLF-Magazin.
Heute mit Irene Geuer und einem Besuch in Bayern, wo die Sorge herrscht, wie weiter genügend Strom aus der Steckdose kommt. Wir sprechen darüber, was es bedeuten kann, wenn in diesen Zeiten von sozialen Verwerfungen gewarnt wird. Und wir sind in Berlin, denn dort gibt es viele Probleme mit der Unterbringung von Schutzsuchenden. Guten Abend. Wir brauchen eine krisensichere Energieversorgung, das zeigt uns gerade der russische Krieg gegen die Ukraine. Das geht nicht von heute auf morgen, aber die absehbare Zukunft kann neu gestaltet werden. Nirgendwo in Deutschland ist dieser Umbruch sichtbarer als vor und an der Nordseeküste. Da wird die Offshore-Windenergie massiv ausgebaut. Und wie es in einem Bericht der Bundesregierung heißt, soll die Windenergie auf See ganz wesentlich dazu beitragen, die Stromversorgung innerhalb der nächsten höchstens 15 Jahre fast vollständig auf erneuerbare Energien umzustellen. Außerdem werden Terminals für Flüssiggas gebaut, siehe Wilhelmshaven und vieles mehr. Das alles hinterlässt Spuren in der Küstenregion, wie Vanja Budde zunächst unter der Erde erfahren hat.
Oberirdisch sieht das riesige Kavernenfeld unter dem ostfriesischen Örtchen Ezel unspektakulär aus. Ein paar Industrieanlagen, ein paar Hallen. Armin Garbe fährt Besucher über das weitläufige Gelände. Unter dem befindet sich der größte Energiespeicher Nordwesteuropas. Speichervolumen 4,3 Milliarden Kubikmeter in 75 Kavernen unter der Erde. Die Anlage hält ein Fünftel der Speicherkapazität für Erdgas in Deutschland vor.
So, hier kommt eine Pipeline in Sicht, sozusagen. Das ist eine überregionale Pipeline, die Netra, die uns quasi, unsere Mieter mit Gas versorgt letztlich.
Armin Garbe ist Sprecher der Storag Ezel. Das Bergbauunternehmen baut und betreibt die Kavernen, diese unterirdischen Höhlen, und vermietet sie an Energieunternehmen, die in den Hohlräumen Öl und Gas speichern. Die Kavernen sind künstlich geschaffen. Ezel liegt über einem Salzstock, aus dem mit Hilfe von Meerwasser Hohlräume ausgespült wurden. Dafür ist viel Wasser nötig und sehr viel Druck. Garbe hält an einer Halle, um die sich gigantische silberfarbene Rohre winden.
So, also hier unsere Hauptpumpenstation, also quasi das Herz der Anlage. Mit dieser Anlage, die ist äußerst leistungsfähig, also eine der großen Pumpenkapazitäten Deutschlands, wenn nicht Europas. Damit bauen wir Kavernen, also quasi diese Pumpen, also wir kriegen Seewasser aus Wilhelmshaven, wird hierher gepumpt und von da aus, von dieser Halle, quasi an die verschiedenen Lokationen verteilt letztendlich durch ein umfangreiches Leitungssystem.
Mit ordentlich Druck, damit sie da einen Hohlraum ausschleppen.
Bis zu 80, 90 Bar.
Kavernenbau ist aufwendig. Zunächst wird ein schmaler Hohlraum gebohrt, in den über mehrere Jahre Wasser rein und wieder rausgepumpt wird. Da sich das Salzgestein im Wasser löst, wird immer mehr davon abgetragen und mit dem Wasser weggepumpt, bis die Kaverne groß genug ist. Dann würde auch der Kölner Dom hineinpassen. Abgesehen von der Reaktion mit Wasser ist das Salzgestein undurchlässig. Öl und Gas liegen dort fest verschlossen, sagt der Unternehmenssprecher.
In einer Gaskaverne, die bis zu 500.000, 600.000 Kubikmeter geometrischen Hohlraum hat, das ergibt dann 100 Millionen Kubikmeter. Damit können Sie eine Stadt wie Wilhelmshaven, 80.000 Einwohner, circa ein Jahr versorgen, rein rechnerisch. Beim Öl, wir können über 11 Millionen Kubikmeter hier speichern. Wenn Sie diese Tankwagen der Bundesbahn kennen, also wenn Sie da einen Zug zusammenstellen würden, der würde von Portugal bis in den Ural reichen circa. Also es ist eine sehr, sehr große Menge.
In der Ferne ist ein leises Zischen zu hören. Dort wird gerade Erdgas mit Druck in eine Kaverne gepumpt. Der Rohstoff kommt hier per Pipeline an. An zwei der Hohlräume erforschen Wissenschaftler des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt derzeit, ob und wie man in ihnen künftig auch Wasserstoff speichern kann.
So, dann kommst du mal rein.
Am Rand der Industrieanlage wartet Boris Richter im Besucherzentrum. Er ist Geschäftsführer der Storag Ezel. Das Thema Energiespeicherung habe eine neue Dringlichkeit, stellt er fest.
Also ich glaube, Versorgungssicherheit kann man vergleichen so mit einer Lebensversicherung oder vielleicht auch mit der Bundeswehr. Und man beklagt sich darüber, dass das Geld kostet. Aber wenn man sie braucht, dann ist man sehr froh, dass man sie hat. Und dieses Bewusstsein ist, glaube ich, gewachsen in den letzten Monaten. Und es ist sehr, sehr traurig, dass wir solche Ereignisse brauchen, wie diesen schrecklichen Angriffskrieg, den wir in der Ukraine sehen. Aber wir haben eine Aufmerksamkeit, die wir in der Vergangenheit nicht hatten, als Kavernenbetreiber oder Speicherbetreiber. Und das ist etwas, das hat sich geändert.
Keine 100 Kilometer von Ezel entfernt, auf der Nordseeinsel Norderney, herrscht auf einer Baustelle Aufregung. Die Mitarbeiter eilen zu einer Baugrube. Dort erblickt gerade ein langes Stromkabel das Tageslicht. Per Stahlseil wird es aus einer Röhre gezogen, die unter den Dünen verläuft. Projektleiter Daniel Birkenstock von der Firma Tennet ist erleichtert.
Da kommt gerade nämlich das Kabel raus, was wir gerade jetzt durch die Horizontalbohrung vom Strand aus einziehen. Also wir haben von Norderney, von der Mitte der Insel, letztendlich eine Bohrung ins Wattenmeer gebaut und eine Bohrung Richtung See. Und haben jetzt das Kabel praktisch von der Seeseite her eingezogen. Das Kabel von der Wattseite ist schon hier.
Inmitten der Dünen verlegt Tennet hier Stromleitungen. Für den grünen Strom, den Windparks draußen auf der Nordsee produzieren. Und dieser Strom muss ans Festland gebracht werden. Die Stromtrassen baut Tennet unter Norderney hindurch. Zwischen den einzelnen Nordseeinseln, die wie eine Kette vor der ostfriesischen Küste liegen, ist die Strömung zu stark. Wegen Ebbe und Flut drängen sich mehrmals am Tag riesige Wassermengen zwischen den einzelnen Inseln hindurch. Eingegrabene Kabel würden hier schnell wieder freigelegt. Dolvin 6 heißt diese Leitung. Sie ist 90 Kilometer lang und hat eine Übertragungskapazität von 900 Megawatt. Wenn sie nächstes Jahr fertig ist, wird sie Strom aus mehreren Windparks an Land bringen. Kostenpunkt laut Tennet knapp 1 Milliarde Euro.
Wir fahren jetzt einfach von der Mitte der Insel zum Parkplatz in der Oase, dass wir nicht ganz so weit laufen müssen. Wir fahren jetzt gerade über Netzanbindungssysteme drüber, weil unter dieser Straße liegen 5 Kabelsysteme von uns drunter. Diese Straße hat Tennet nämlich mal gebaut.
Mit Projektleiter Daniel Birkenstock an einem großen Parkplatz angekommen, geht es über Dünen zum Strand, wo Urlaubsgäste sich sonnen. Doch nur einen Steinwurf weiter hinterlassen Bagger tiefe Spuren im Sand. 2 mächtige Stromkabel in schwarzen Schutzröhren liegen quer über den Strand und warten darauf, im Boden eingegraben zu werden. Direkt am Meeressaum wippt ein orangenfarbener Schwimmkörper im Wind auf und ab. Der Schwimmkörper hängt am Kabel und begleitet es praktisch in die See, bis zu einem Kabelinstallationsschiff etwa 50 Meter weiter. Von diesem Schiff aus wird das Kabel dann Richtung Windparks auf den Meeresboden abgerollt und ein paar Meter tief eingegraben. Der Strand ist hier eher eine riesige Baustelle. Urlaubsidylle sieht sicher anders aus. Doch die Urlauber am Strand zeigen Verständnis.
Mich stört's nicht.
Strom wollen sie alle aus der Steckdose haben. Ist ja nicht die erste Leitung, die verlegt wird, ob die dritte oder vierte mittlerweile. Die Windparks sind da, der Strom muss an Land. Also, es muss gemacht werden.
Wenn die Offshore-Windparks wie geplant massiv ausgebaut werden, sind viele weitere Stromtrassen nötig. Die Unternehmen haben deswegen bereits die nächste Insel im Blick. Norderneys kleine Nachbarin Baltrum.
Vanja Budde über den Energiegewinn an der Nordseeküste. Während an der Nordseeküste alles Mögliche unternommen wird, um dem Wind Strom abzugewinnen, geht denen im Süden ein Licht auf. Die Erkenntnis, dass der Strom aus dem Norden bei ihnen nicht ankommt, beziehungsweise nicht ankommen kann. Es fehlen die entsprechenden Leitungen. Der Netzausbau ist längst nicht dort, wo er sein könnte, zum Beispiel in Bayern. Und in der jetzigen Situation ist die Sorge in Süddeutschland groß, denn die bayerischen Gaskraftwerke sollen, wenn möglich, nicht zur Stromproduktion eingesetzt werden, damit Gas gespart werden kann. Viele kommen auf das Wort hätte. Hätte man doch vor Jahren anders gehandelt, was die Stromtrassen angeht. Um die gibt es bis heute Streit. Aber wie denn kann eine gute Stromversorgung im Süden Deutschlands funktionieren? Lorenz Storch hat mit den Beteiligten gesprochen.
Der Bayreuther Netzbetreiber TenneT arbeitet derzeit an knapp einem Dutzend Projekten zum Stromnetzausbau in Bayern. Die größten Projekte sind zwei unterirdische Gleichstromtrassen nach Nord- und Ostdeutschland. Und praktisch in jedem Fall gibt es Kommunen oder Grundstückseigentümer, die sich widersetzen. Und den Fachleuten zum Beispiel Probebohrungen nicht erlauben. Laut Ina Isabel Hafke von TenneT heißt das:
Bei jedem Einzelnen müssen wir zur Genehmigungsbehörde gehen und müssen sagen, naja, wir müssen das aber machen. Und dann wird eben nochmal so ein extra kleiner Genehmigungsprozess angestoßen. Das bindet wahnsinnig Ressourcen auch bei den Behörden und erschwert das Ganze eben.
Und kostet Zeit, die Bayern eigentlich gar nicht mehr hat, angesichts der Gaskrise, ausgelöst durch den russischen Krieg in der Ukraine. Dörte Hammann ist trotzdem gegen die Trassen. Die Sprecherin des Aktionsbündnisses der Trassengegner kämpft mit ihren Mitstreitern seit mehr als 8 Jahren gegen neue große Stromleitungen durch Bayern. Und sie denkt auch jetzt, angesichts der Energiekrise, ganz und gar nicht daran, klein beizugeben, weil sie die Trassen weiter für überflüssig hält.
Also insgesamt im Trassenkampf, nenne ich es mal, wird die Lage natürlich heißer, weil viele Projekte jetzt in die Phasen kommen, wo fest geplant wird mit bestimmten Trassenkorridoren und die Leute wachen natürlich nach und nach auch wieder auf.
Das Ergebnis, der Netzausbau in Bayern hinkt dem ursprünglichen Zeitplan weit hinterher. Die großen erdverkabelten Gleichstromtrassen Südostlink und Südlink hätten eigentlich dieses Jahr verlegt sein sollen, bevor das letzte bayerische Kernkraftwerk Isar 2 stillgelegt wird. Jetzt heißen die neuen Zieldaten 2027 und 2028. Und auch das nennt der Netzbetreiber TenneT schon ambitioniert. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder gibt sich deswegen inzwischen entrüstet. Seit Beginn dieses Jahres, die Ampelkoalition hatte in Berlin übernommen, kritisierte Söder, dass der Stromleitungsbau zu langsam vorangehe.
Wenn wir totalen Überschuss von regenerativer Energie haben im Norden, die aber nicht in den Süden kommt, dort wo sie hingehört über Stromleitungen, dann stimmt ja das ganze System in Deutschland nicht mehr.
Der Fraktionsvorsitzende der Landtagsgrünen, Ludwig Hartmann, schüttelt den Kopf, wenn er das hört. Und erinnert daran, wie die bayerische Staatsregierung selbst zu dieser Situation beigetragen hat.
Wir haben ja in Bayern erlebt, seit 2014 wurden die Stromleitungen massiv bekämpft. Seehofer damals hat noch gesagt, man braucht keine Stromleitung in Bayern. Markus Söder war nicht bekannt, sozusagen das voranzubringen. Und das erleben wir eigentlich, dass wir viel zu spät dran sind.
Rückblende ins Jahr 2014. Nachdem die Bundesregierung beschlossen hatte, aus der Atomenergie auszusteigen, bekamen die Übertragungsnetzbetreiber den Auftrag, Gleichstromleitungen durch Deutschland zu planen, damit die Stromversorgung im Süden auch nach dem Ausstieg Ende 2022 gewährleistet bleibt. Mit ausdrücklicher Billigung der bayerischen Staatsregierung. Aber als am 2. Februar 2014 der grob geplante Verlauf des Südostlinks dann vorgestellt wird, kommen die Sprecher des Netzbetreibers kaum zu Wort. Die Stimmung in der Stadthalle Kulmbach ist aufgeheizt.
Wir kommen jetzt aus Leupoldsgrün, da wäre mir schon mal ganz lieb gewesen, wenn sie so ein Monster in meinen Garten stellen, dass ich das auch mal mitkriege.
Dass eben vorgesehen ist, dass diese Monster, so nennen wir mittlerweile schon mitten, also quasi unsere Ortschaft nochmal verschandeln und dagegen wehren wir uns.
Monstertrassen. Die Stromleitungen haben schnell ihren Namen weg. Und die Politiker sind damals besonders sensibel, denn es ist Kommunalwahlzeit. Es dauert nicht lang und CSU-Ministerpräsident Horst Seehofer stellt sich an die Seite der Stromtrassengegner. April 2014 auf einer ihrer Demonstrationen in Neuburg an der Donau.
Ich persönlich und die bayerische Staatsregierung halten diese Stromtrasse von Sachsen-Anhalt nach Meitingen in Schwaben nicht für notwendig. Bravo. Und wir werden alles tun, dass diese Stromtrasse nicht kommt.
Die CSU-Staatsregierung zweifelt jetzt plötzlich die Notwendigkeit der Leitungen an sich an, obwohl sie dem Projekt vorher noch zugestimmt hatte. Verhindern kann Seehofer die Leitungen zwar nicht, aber er sorgt dafür, dass der sogenannte Südostlink nicht durch Oberbayern führt, sondern weiter östlich, durch Ostbayern nach Landshut. Und im Juli 2015 dann der Beschluss, die Gleichstromtrassen sollen auf Druck Bayerns erdverkabelt werden, und zwar auf ganzer Länge. Die Kosten vervielfachen sich. Sie werden auf die Stromkunden in ganz Deutschland umgewälzt. Und Horst Seehofer verkündet,
dass sämtliche Monstertrassen vom Tisch sind.
Die Planungen müssen daraufhin noch einmal bei Null anfangen. Was dazu führt, dass die großen Gleichstromtrassen selbst im Optimalfall erst Jahre nach dem geplanten Aus der drei letzten Kernkraftwerke fertig werden. Für die Zwischenzeit werden darum Reserve-Gaskraftwerke gebaut, die Kosten auch dafür über die Netzentgelte auf die Stromkunden abgewälzt. Und heute? Krieg in der Ukraine, Energieknappheit in Deutschland. Gaskraftwerke sollen möglichst nicht mehr betrieben werden, um Erdgas zu sparen. Jetzt wären die Stromtrassen besonders wichtig, um den Wind- und Kohlestrom aus dem Norden in den Süden zu bringen. Auch für den umgekehrten Weg, für die großen Ausbaupläne der Staatsregierung bei der Photovoltaik, bräuchte es ebenso Stromleitungen, die dann den bayerischen Sonnenstrom nach Norden ableiten. War die Verzögerungspolitik der CSU-Staatsregierung bei den Stromtrassen aus heutiger Sicht ein Fehler? Eine Nachfrage dazu lassen Söder und die bayerische Staatskanzlei unbeantwortet. Der Bayreuther Netzbetreiber TenneT konstatiert, inzwischen sei mehr Unterstützung der bayerischen Genehmigungsbehörden für die Trassenplanungen da. Ina Isabel Hafke.
Es geht jetzt darum, diesen Willen eben auch in die lokale Ebene zu tragen. Und da haben die politischen Mandatsträger vor Ort natürlich auch eine Verantwortung, die Bürgerinnen und Bürger mitzunehmen und für die Notwendigkeit und auch die Schnelligkeit des Netzausbaus zu werben.
Denn auch CSU-Landräte und Bürgermeister, vor allem in Ostbayern, stellen sich weiterhin gegen die Trassenpläne, unterstützen zum Beispiel Klagen vor Gericht. Zurzeit läuft ein neuer sogenannter Stresstest im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums. Er soll zeigen, ob Bayern in der jetzigen Energiekrise wirklich sicher ohne Blackout über den Winter kommt. Lautet die Antwort nein, könnte die Abschaltung des Atomkraftwerks Isar 2 verschoben werden. Aber das wäre vielen bayerischen Trassengegnern erklärtermaßen auch nicht recht.
Lorenz Storch über die Frage, warum in Bayern wichtige Stromtrassen fehlen. Allen Plänen, die es für den Ausbau alternativer Energien gibt, bleibt eines klar: Im nächsten Winter profitieren wir noch nicht davon. Und viele schauen mit Sorgen auf die kalte Jahreszeit. Ich kenne Familien, die haben sich schon mal Ölradiatoren gekauft, um beim Gas sparen zu können. Die hoffen darauf, dass der Strompreis nicht so stark steigt wie der vom Gas. Aber er wird doch steigen, wahrscheinlich. Denn alle gehen davon aus, dass alles immer teurer wird. Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat gewarnt, es könnte soziale Verwerfungen geben. Davor warnen auch Sozialverbände. Von Protesten und Demonstrationen ist die Rede und von den Querdenkern, die Wut und Ängste schüren. Also, was steht uns bevor? Die Frage habe ich Ortwin Rendt gestellt. Er ist Soziologe, Risikoforscher und Direktor am Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung in Potsdam. Und ich habe ihn gefragt, können Sie jetzt bereits abschätzen, wie hoch die Belastung auch mental für die Menschen ist, wenn das Gas knapp und alles immer teurer wird?
Also es ist immer schwer, so etwas genau abschätzen zu wollen, denn es liegt ja an vielen Faktoren, ob die Menschen sich damit abfinden werden oder nicht. Was wir aber jetzt schon wissen, ist, dass es etwa 8-12% der Bevölkerung gibt, die nur auf diese Gelegenheit warten, um ihre Wut, ihre Enttäuschung und ihre Frustration dann auch in Demonstrationen zu zeigen. Das haben die schon bei den Flüchtlingen getan, das haben sie bei Corona getan, sie haben es jetzt auch beim Einmarsch in der Ukraine getan, und da gibt es auch schon viele Aufrufe im Internet, hier also diese Chance zu nutzen, um ihre Wut gegenüber der Regierung zum Ausdruck zu bringen. Ob sich dann noch andere Menschen anschließen, das ist noch offen und hängt auch davon ab, wie man mit dieser Gaskrise politisch umgeht.
Schon jetzt gibt es ja Demonstrationen, am Montag zum Beispiel in Berlin gleich drei. Die eine hieß Revolte, die andere hatte das Thema Aufstand und die dritte das Thema Bürgerkrieg. Geht das so weiter?
Naja, also ich meine, das sind natürlich immer martialische Worte, die ganz bewusst genutzt werden, um damit auch natürlich Bürgerinnen und Bürger zu verschrecken. Das ist eben eine Minderheit in Deutschland, aber immerhin 10% sind 8 Millionen Menschen, also ist auch nicht so ganz wenig. Aber damit sind wir in der Vergangenheit ja auch schon fertig geworden. Das waren die Querdenker in der Corona-Pandemie-Zeit und natürlich auch diejenigen, die damals gegen Flüchtlinge sich sehr stark ausgesprochen haben. Also ich glaube, damit wird sozusagen unsere Demokratie auch fertig. Aber es ist natürlich immer auch eine gewisse Zerreißprobe. Aber nochmal, es kommt ganz darauf an, wie dann die restlichen 30-40%, die vielleicht von dieser Gasengpässen sehr stark betroffen sein werden, wie die reagieren.
Ich frage mich nämlich, ob nicht vielleicht auch sogar andere protestieren, also zum Beispiel diejenigen, die die Bundesregierung kritisieren, die mehr zum Beispiel auf Verhandlungen setzen und drängen und sagen, lass das doch mal mit den Waffenlieferungen, können wir keine anderen Wege finden. Werden auch diese Menschen auf die Straße gehen?
Also ich würde da nicht eine direkte Verbindung sehen. Also ich glaube schon, dass es sehr viele Menschen gibt, die, sagen wir mal, eine gewisse vorsichtige Haltung gegenüber der jetzigen Bundesregierung eingenommen haben, was die Waffenlieferung anbetrifft, aber dennoch, sagen wir, bei diesen Gaslieferungen deutlich sagen werden, naja, das ist jetzt etwas, was von Russland ausgeht und da müssen wir eben sehen, wie wir damit besser zurechtkommen. Die werden nicht unbedingt protestieren. Entscheidend aus meiner Sicht ist es, ob die Menschen den Eindruck haben, dass wenn Gas rationiert wird, also wenn es zu wenig Gas gibt, man muss sie aufteilen, ob es dann aus deren Augen gerecht zugeht bei der Verteilung.
Das heißt also, was müssen diejenigen tun, die die Gesellschaft zusammenhalten wollen in diesen schweren Zeiten?
Also ich glaube, ganz wichtig ist es jetzt schon, einen Plan zu haben, mit dem man deutlich Verteilungswettkämpfe oder Verteilungskämpfe vermeiden kann. Also dass man eben sagen kann, wo können wir ohne große Schwierigkeiten auch tatsächlich weniger Gas brauchen, sei es in der Industrie, aber sei es eben auch beim privaten Verbrauch. Wo ist es noch verschmerzbar und wo brauchen wir diese Gaslieferungen unbedingt? Und das muss, glaube ich, in der Schublade liegen, sollte auch jetzt schon ein Stück weit kommuniziert werden, damit die Leute sich darauf einstellen können. Aber das wäre jetzt das absolut Notwendige, denn es muss zumindest klar sein, wenn rationiert wird, nach welchen Gesichtspunkten, nach welchen Maßstäben wird das gemacht und sind die wirklich einleuchtend für alle?
Sie sind ja nun Risikoforscher. Haben Sie da einen Rat für die Politikerinnen und Politiker?
Naja, also ich glaube, am wichtigsten wäre es aus meiner Sicht, zunächst einmal die Bereiche zu identifizieren, wo man relativ schnell Gasverbrauch reduzieren kann. Man hat ja schon gesagt, im Bereich des Stromverbrauchs kann man sehen, ob man da nicht etwas reduzieren kann oder zumindest umschwenken kann. Aber auch im privaten Bereich, also beispielsweise bei Fernwärmeunternehmen, dass sie eben Temperatur 1-2 Grad zurücksetzen, also dass man tatsächlich auch mal mit 20 oder 21 Grad auskommen und nicht unbedingt 23 Grad haben muss. Also das sind alles Dinge, von denen ich eine Meinung habe, das ist verkraftbar und da sollte man sich eben auch zusammensetzen und sagen, wo sind diese Potenziale, wo können wir reduzieren und dann so eine Liste machen, je nachdem, wie viel Gas man hat, kann man dann von oben ansetzen und dann eben diesen Strich dort machen, wo man eben noch genügend Gas als Vorrat hat.
Braucht es auch, Herr Professor Renn, vielleicht Solidarität von denen, die sich das Gas leisten können, egal wie teuer es ist, mit denen, die das überhaupt nicht können?
Also ich glaube schon, dass es wichtig ist, deutlich zu machen, dass wir zwei verschiedene Problemkreise haben. Das eine ist, dass wir einfach nicht genügend Gas haben, egal wie viel wir zahlen. Also das heißt, es ist eine absolute Grenze oder eine absolute Knappheit da sein wird. Und das andere ist, dass das Gas, was dann übrig bleibt, natürlich sehr teuer sein wird. Und da ist es eigentlich schwierig zu sagen, die Reichen müssen da solidarisch sein. Das können sie nur dadurch, dass sie eben den Ärmeren Geld geben, damit sie eben auch die höheren Gas Gaspreise bezahlen können. Das geht eigentlich nur über den Staat. Und natürlich ist es klar, wenn jemand eine Riesenwohnung hat, dass man dann auch mal 2, 3 Zimmer nicht beheizt. Ja, das kann man schlecht staatlich vorschreiben. Also da kann man natürlich solidarisch sein. Das gilt aber nicht nur für die Reichen, sondern immer für diejenigen, die beispielsweise mal eine große Familie hatten und ein großes Haus und jetzt aber nur zu zweit noch in diesem großen Haus leben und eigentlich dann nicht mehr alle Zimmer beheizen müssen.
Ottwin Renn, Soziologe und Direktor am Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung in Potsdam. Mit ihm habe ich vor der Sendung über den kommenden Herbst und Winter gesprochen, angesichts der Energiekrise. Der Winter ist das große Thema, also derzeit. Viele Befürchtungen gibt es wegen der Energiekrise, aber auch wegen der Corona-Pandemie. Und dann kommt noch was dazu, nämlich die Sorge, wie können wir die Flüchtlinge aus der Ukraine gut versorgen. Mittlerweile sind fast 900.000 Menschen aus den Kriegsgebieten zu uns gekommen. Das sind fast so viele wie bei der Flüchtlingsbewegung 2015, 2016. Da kamen die Menschen ja hauptsächlich aus Syrien, aus Afghanistan und dem Irak. Und auch in diesen Wochen kommen von dort wieder mehr Schutzsuchende. In Berlin gibt es deshalb schon jetzt einen Notfallplan für die Versorgung und Unterbringung. Und es gibt Kritik an anderen Bundesländern. Hauptstadtkorrespondentin Claudia van Laak hat sich die Situation angesehen.
Hallo, guten Tag.
Hallo.
Hallo.
Eine Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge in Berlin-Pankow. 255 Personen auf 6 Etagen, untergebracht in einem umgebauten Bürogebäude aus DDR-Zeiten. Die Küchen sind frisch saniert.
Hier fehlt besser sauber machen.
Wenn die Dinge in Ordnung sind, dann passen die Bewohner auch besser darauf auf, weiß Friedrich Kiesinger, Geschäftsführer der gemeinnützigen Albatros GmbH und Betreiber der Flüchtlingsunterkunft. Es gibt bessere Heime als dieses hier, wo sich bis zu 3 Personen ein Zimmer teilen müssen, sagt Kiesinger ein wenig entschuldigend.
Es ist eine der Gemeinschaftsunterkünfte, die jetzt nicht so ganz ideal sind, weil eben gemeinsame Duschen, gemeinsame Küchen, gemeinsame Toiletten. Es gibt immer auch unterschiedliche Konflikte in puncto Sauberkeit. Die unterschiedlichen Kulturen treffen da aufeinander.
Wenig Privatsphäre also. Trotzdem lebt Maka Djabrailova hier schon seit 7 Jahren. Die Muslima aus Tschetschenien ist alleinerziehende Mutter von 4 Kindern.
Ja, ich suche eine Wohnung sehr lange. Ich habe keine Wohnung noch nicht gefunden.
Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat ihren Asylantrag abgelehnt. In Deutschland ist die Tschetschenin deshalb nur geduldet. Dieser unsichere Status ist ein Grund dafür, dass sie in Berlin keine Wohnung findet. Aber auch andere Flüchtlinge haben es schwer auf dem Wohnungsmarkt, weiß Heimbetreiber Kiesinger.
Weil es so schwierig ist, Wohnraum zu finden, vor allem für Familien mit vielen Kindern. Das ist ja der normale Berliner, hat ja nicht 5, 6, 7 Kinder. Und wenn sie dann in eine Wohnung finden, zum Beispiel mit 4 Zimmern, was ja schon fast das Maximum in Berlin ist, dann sagt die Wohnungsbaugesellschaft, da können sie aber nicht mit 6 Leuten einziehen.
Der äußerst angespannte Wohnungsmarkt in der Hauptstadt führt dazu, dass Menschen in Flüchtlingsheimen wohnen, die rechtlich gesehen dort gar nicht hingehören. Afghanische Ortskräfte zum Beispiel oder Personen, die den Asylprozess erfolgreich durchlaufen und sich damit einen Aufenthaltstitel erworben haben. Sie bleiben im Heim, blockieren so Plätze für die Neuankömmlinge. Täglich melden sich 600 Personen bei den Berliner Behörden. Sozialsenatorin Katja Kipping von der Linkspartei hat vor einigen Tagen reagiert.
Ich habe entschieden, dass wir die erste Stufe des Notfallplans aktivieren müssen. Wir haben eine Situation, die äußerst besorgniserregend ist.
Drei Zelte auf dem Gelände des früheren Flughafens Tegel wurden vorbereitet. In Kürze könnten dort Flüchtlinge einziehen. Sozialsenatorin Kipping macht auch andere Bundesländer für die prekäre Lage Berlins verantwortlich. So kämen vergleichsweise viele Schutzsuchende zunächst in der Hauptstadt an. Sie würden dann laut Königsteiner Schlüssel auf andere Bundesländer verteilt. Doch immer mehr Länder hätten sich von diesem bundesweiten Verteilsystem abgemeldet, kritisierte Kipping im RBB.
Es gibt dann so eine Dynamik, das ist so, wenn im Kino die erste Reihe aufsteht, um besser zu sehen, die zweite Reihe aufsteht. Am Ende sehen alle schlecht, aber alle stehen und haben es unbequem. Und hier hatten wir auch so eine Dynamik. Einzelne Länder haben das gesperrt. Das ist auch in Ordnung, wenn Länder zum Beispiel überproportional viele aufnehmen, mehr als sie müssten, dass sie dann eine Weile gesperrt sind. Aber es haben halt auch Länder die Sperrung angemeldet, die bisher deutlich weniger aufgenommen haben, als sie eigentlich müssten.
Welche Länder sie konkret meint, das sagt Berlins Sozialsenatorin allerdings nicht. Das zuständige Bundesamt für Migration und Flüchtlinge BAMF stellt auf Anfrage des Deutschlandfunks klar, das bundesweite System sei mitnichten ausgesetzt. Aufgrund von IT-Ausfällen und Quarantänemaßnahmen könnten derzeit aber nicht alle ihren Verpflichtungen nachkommen.
Die Sperrungen erfolgen auf Veranlassung der jeweiligen Bundesländer selbst und dauern in der Regel, abhängig vom Bundesland und der konkreten Situation, wenige Stunden bis wenige Tage oder Wochen. Resultierende Abweichungen von der Aufnahmequote gleichen sich erfahrungsgemäß mittelfristig wieder aus.
Sollte ein Bundesland dauerhaft weniger Flüchtlinge als vereinbart aufnehmen, drohen allerdings keine Sanktionen. Die Frage nach Sanktionen stelle sich nicht, teilt das BAMF auf Anfrage mit, da die Bundesländer in der Vergangenheit stets ihren Verpflichtungen nachgekommen seien. Die Probleme Berlins sind damit mitnichten gelöst. Denn eine weitere Sorge kommt hinzu. Viele ukrainische Kriegsflüchtlinge sind zunächst privat aufgenommen worden. Doch nun drängen sie vermehrt in die Unterkünfte des Landes. Denn den privaten Gastgebern geht langsam die Geduld aus. Etwa 74.000 Ukrainer, meist Frauen mit Kindern, sind bereits in Berlin registriert bzw. haben einen Aufenthaltstitel beantragt. Wie viele davon privat untergebracht sind, weiß niemand. Neu ankommende Schutzsuchende vorübergehend in Zelten unterbringen, wie es die Sozialverwaltung plant, das trifft auf Widerstand nicht nur des Flüchtlingsrates. Auch Heimbetreiber Friedrich Kiesinger hält nichts von dieser Idee.
Die Menschen werden in dem Zelt weder bei 35 Grad Hitze sich wohlfühlen, noch werden sie, wenn der Winter kommt, entsprechend sich dort wohlfühlen. Es kommt vielmehr darauf an, wieder vermehrt Objekte, Hostels anzumieten, Einrichtungen zu verlängern. Auch diese Einrichtung zum Beispiel soll theoretisch Ende des Jahres geschlossen werden. Ich würde vermuten, dass die Einrichtung weiter betrieben werden muss.
Zelte auf dem ehemaligen Flughafen Tegel, fehlende Privatsphäre in Gemeinschaftsunterkünften. Damit fällt Berlins rot-grün-rote Koalition weit hinter ihre selbst gesteckten Ziele zurück. Heißt es doch in dem im letzten Jahr geschlossenen Koalitionsvertrag, Zitat, die Koalition will Geflüchteten ein selbstbestimmtes Leben in Wohnungen ermöglichen.
Claudia van Laak über die Flüchtlingssituation in Berlin. Wie wird Unrecht wieder gut gemacht? gar nicht, sagen viele, die politische Gefangene in der DDR waren. 300.000 Menschen wurden zwischen 1949 und 1989 dort isoliert, schikaniert, psychisch und physisch verletzt und zur Zwangsarbeit verdammt. Das sind Erfahrungen, die mit einer Maueröffnung, mit einem neuen demokratischen Staat nicht weggehen. Die Erfahrung bleibt. Und oftmals heilen die seelischen Wunden nicht. Es gibt die sogenannten SED-Unrechtsbereinigungsgesetze, nach denen die Opfer eine Entschädigung bekommen sollen. Ja, sollen. Der Weg, dass das Leiden anerkannt wird, ist lang und meist wenig erfolgreich. In Sachsen-Anhalt hat es in den vergangenen 7 Jahren nur ein SED-Opfer geschafft, dass der Antrag auf Haftfolgeschäden anerkannt wurde. Unser Landeskorrespondent in Sachsen-Anhalt, Niklas Ottersbach, ist einigen Fällen nachgegangen.
Die Stasi-Gedenkstätte Roter Ochse in Halle. Michael Teupel steht in seinem ehemaligen Verhörraum. Ein kleines Zimmer mit Schreibmaschine und grün gemusterten Wänden.
Ich wache manchmal auf und erschrecke mich. Und dann höre ich auch solche Geräusche, wie wir jetzt gerade von der Schreibmaschine hören. Und habe da wirklich wieder Angstzustände. Das nehmen wir alle mit ins Grab wahrscheinlich.
Mit wir meint Michael Teupel die politischen Häftlinge in der DDR. Er selbst wollte mit 18 Jahren das Land verlassen. Der Grund für ihn? Die fehlende Reisefreiheit. Über Ungarn versuchte er 1980 ins blockfreie Jugoslawien zu fliehen.
Und da ist die Flucht misslungen, weil ich verraten worden bin.
Für Michael Teupel ging es ins Stasi-Gefängnis Roter Ochse in Halle, ohne dass ihm das jemand gesagt hätte. Er bekam dort eine Nummer, wurde isoliert. Nach einem halben Jahr im Roten Ochsen wurde Michael Teupel ins Gefängnis in Brandenburg an der Havel verlegt. War es in Halle die psychische Zermürbung, kam in Brandenburg die physische dazu. Zwangsarbeit, bei Wind und Wetter Güterwaggons zerlegen. Michael Teupel, gut 1,80 Meter groß, erinnert sich.
Ich war 18 Jahre, knapp 50 Kilo gewogen, unterernährt eigentlich und musste da körperlich anstrengende Haftzwangsarbeit verrichten, ob ich wollte oder nicht.
Einmal wollte er nicht. Im strömenden Regen sollte er die Anlage aufräumen. Teupel weigerte sich und kam zur Strafe in eine sogenannte Stehzelle.
Es waren 7, 8 Häftlinge und sie haben da wirklich gestanden wie die Heringe. Also sie konnten auch gar nicht in Ohnmacht fallen, weil wenn sie in Ohnmacht gefallen wären, dann wären sie zu ihren Nachbarn gekippt.
Insgesamt 1 Jahr war Michael Teupel in Haft. Dann wurde er wie so viele DDR-Flüchtlinge von der Bundesrepublik freigekauft, kam in den Westen nach Wetzlar. So richtig heimisch wurde er dort nie und kehrte Anfang der 2000er Jahre zurück nach Sachsen-Anhalt. Doch dann begannen die gesundheitlichen Probleme. Michael Teupel bekam Schlafprobleme, eine Sozialphobie, Selbstmordgedanken. Erst als er über SED-Opferverbände erfuhr, dass es nicht nur ihm so geht, hat er einen Entschluss gefasst. Er stellte einen Antrag auf Haftfolgeschäden beim Versorgungsamt Halle. Es begann ein 12-jähriger Akten- und Gutachtenmarathon. Teupels Gerichtsakte war am Ende 3 bis 4 Mal so dick wie seine Stasi-Akte. Am Ende lehnte das Landessozialgericht seinen Antrag auf Haftfolgeschäden ab. Er habe keine posttraumatische Belastungsstörung.
Obwohl ich bis heute in Behandlung bin, obwohl das ein Gutachter genauso definiert hatte, weil ich habe das Gericht dann gefragt, ja, warum bin ich denn in Frührente? Warum habe ich denn einen schwerbeschädigten Ausweis? Das steht dann nicht zur Debatte. Das hat damit nichts zu tun.
SED-Opfer Michael Teupel steht mit seiner Geschichte in Sachsen-Anhalt nicht alleine. In den vergangenen 7 Jahren, von 2015 bis 2021, konnte nur eine Betroffene ihren Antrag auf SED-Haftfolgeschäden geltend machen.
Ein Punkt ist natürlich mittlerweile auch, dass auch nur noch sehr wenige Anträge gestellt werden, weil es sozusagen so eine Aussichtslosigkeit beinhaltet. Das spricht sich ja auch herum.
So interpretiert Birgit Neumann-Becker die Lage. Die Landesbeauftragte zur Aufarbeitung der SED-Diktatur in Sachsen-Anhalt erlebt in ihren Beratungen immer wieder, dass Gutachter aus den DDR-Haftakten zitieren und damit eine Ablehnung eines Antrags auf Haftfolgeschäden begründen.
Und das ist natürlich überhaupt nicht nachvollziehbar, dass man sozusagen mit den Akten der Diktatur, mit der Sprache der Diktatur heute sagt, ja, hier steht doch drin in der Haft, das war alles okay und hier ist ja gar nichts weiter Auffälliges passiert.
Für die Entschädigung von SED-Opfern ist in Sachsen-Anhalt das Ministerium für Soziales zuständig. Ein Interview lehnt das Ministerium aus Termingründen ab. Schriftlich teilt stattdessen eine Sprecherin mit, dass die Zahl der Bewilligungen nichts über die Qualität der Begutachtungen aussage. Außerdem kämen in Sachsen-Anhalt in solchen Fällen nur medizinische Gutachter zum Einsatz, die Erfahrung im Umgang mit SED-Opfern hätten. Zitat:
Aufgrund der bisherigen Erfahrungen ist festzustellen, dass bei vielen Anträgen der erforderliche ursächliche Zusammenhang zwischen Schädigung und geltend gemachtem Gesundheitsschaden eindeutig nicht vorlag.
2. März 2022.
Ein Garten im Magdeburger Südosten. Die 74-jährige Sigrid Lustinetz sitzt auf der schattigen Veranda in der Julihitze. Vor ihr ein dicker Aktenordner auf dem Schoß. Das Datum ist wichtig für sie, denn am 2. März 2022 hat ein Gericht anerkannt, Sigrid Lustinetz hat eine posttraumatische Belastungsstörung, bedingt durch ihre Zeit als politischer Häftling in der DDR. Dafür hat Sigrid Lustinetz 12 Jahre lang gekämpft. Gutachten, Untersuchungen, Gerichtsverhandlungen. Nun bekommt sie eine Opferentschädigungsrente in Höhe von 156 Euro pro Monat.
Obwohl meine Schwester auch immer gesagt hat, warum tust du dir das an? Sagst du denn für so ein paar Kröten, die du da kriegst, da kämpfst du da drum. Ich sage, Monika, mir geht's doch nicht um das Geld, mir geht's um mein Recht.
Warum ihr Antrag auf Haftfolgeschäden erfolgreich war, Sigrid Lustinetz weiß es nicht.
Da war ja nachher auch nicht mehr der Richter gewesen, der vorher immer mit mir oder mit meinem Anwalt in Kontakt war, dass die gesehen haben, das zieht sich noch Jahre länger hin. Fragen Sie mich nicht, ich weiß es nicht.
Die Magdeburgerin Sigrid Lustinetz musste 1987 ins Gefängnis. Der Grund? Sie hatte die gescheiterte Republikflucht ihres Neffen nicht angezeigt. Die Erzieherin kam zuerst ins Stasi-Gefängnis in Magdeburg und wurde danach nach Thüringen verlegt, nach Hohenleuben bei Gera. Auch Lustinetz musste Zwangsarbeit leisten. Ein halbes Jahr lang musste sie Taschentücher stanzen, unter anderem für westdeutsche Konzerne.
8 Stunden stand ich an der Maschine. Es war schlimm, es war der Hölle gewesen. Das ist eben in meinem Kopf drin, dass ich immer sage, für nichts haben sie mein Leben zerstört.
Langjährige Verfahren, immer älter werdende Betroffene. Die SED-Opferbeauftragte im Bundestag, Evelyn Zupke, will die Opferentschädigung darum jetzt vereinfachen. Statt Gutachten über Gutachten soll eine konkrete Vermutungsregel her. So wie es der Bundestag auch für Soldaten im Auslandseinsatz beschlossen hat. Das Sozialministerium in Sachsen-Anhalt schreibt, möglicherweise könnte ein solches Verfahren die Versorgungsämter entlasten. Michael Teupel dagegen glaubt, dass die aktuellen Rehabilitierungsgesetze gut genug seien. Es scheitere aber an der Durchsetzung. Für den ehemaligen Häftling und DDR-Zwangsarbeiter steht fest, der Kampf vor Gericht hat ihn retraumatisiert.
Also das waren 12 Jahre, wo ich körperlich, mental gelitten hatte. Und ich kann auch niemanden hier in Sachsen-Anhalt von den ehemaligen politischen Häftlingen raten, so einen Antrag zu stellen.
Niklas Ottersbach über den schweren Weg für Haftfolgeschäden aus DDR-Zeiten, eine Anerkennung zu bekommen. Das war das DLF-Magazin für heute. Die Themen hat für Sie Benjamin Dirks zusammengestellt. Mein Name ist Irene Geuer.